Also das ist echt unglaubliche Geschichte. Da lebt ein Mann mit seinen Bienenvölkern. Wahrscheinlich redet er auch noch mit ihnen und fragt sie, wo sie den Honig herhaben. Mit seinem Hund redet er sowieso und er hat sein Leben im Prinzip abgestimmt auf die Jahreszeiten. Er könnte auch ein Buch schreiben. Angefangen von Erfolg im Beruf, dann der Absturz mit Alkoholsucht, Medikamentensucht, Obdachlosenwohnheim, Insolvenz. Ich bin extrem dankbar, dass Lars seine Geschichte erzählt.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Gar nicht abgedreht, das war.
Die Serie heißt Super Fromm. Jeder von uns würde sagen, nee, ohne mich. Fromm ja, aber mit Super ist nicht ganz so toll.
Also als Super Fromm würde ich mich auch erstmal überhaupt nicht bezeichnen. Aber ich denke, da kommt es auch nicht drauf an. Ich finde es wichtig, das Leben wieder zu leben. Weil ich Zeiten in meinem Leben hatte, wo ich nicht mehr gelebt habe. Das waren meine beruflichen Zeiten. Ich habe mit behinderten Menschen gearbeitet, habe mich für diesen Dienst, für diese Arbeit berufen gefühlt, habe das gerne gemacht, aber da sind viele Dinge schiefgelaufen, in die falsche Richtung dann, wo ich in innere Konflikte kam und das dann eben mal versucht habe, mit Alkohol und Medikamenten auszugleichen. Also ich kam mit meinem Leben nicht mehr klar. Ich habe irgendwie nur gemerkt, ich muss dem Leistungsdruck, dem Arbeitsdruck standhalten. Hinter mir stand oder steht eine Familie, die versorgt werden musste. Und Schwäche zeigen war irgendwie nicht dran. Also habe ich halt versucht, das mit Suchtmitteln zu kompensieren, mein Leben irgendwie am Laufen zu halten.
Hat es funktioniert?
Nee. Ist der Eindruck täuscht. Ich habe mir selber was vorgemacht. Ich habe erst geglaubt, das ist es. Jetzt habe ich was gefunden. Damit kann ich leben. Damit geht es mir gut. Aber in Wirklichkeit geht es immer weiter bergab. Und bei mir ging es so weit bergab, dass ich eine angefangene Therapie abgebrochen habe mit einem Rückfall und dann in einem Obdachlosenheim war. Und von dort aus mir wieder versucht habe, erstmal eine Wohnung zu suchen und meine Finanzen zu regeln. Ich kam in eine Insolvenz. Ich war völlig hilflos und war am Ende. Irgendwie hatte so das Gefühl, einen Schritt noch und dann 1,80 Meter tiefer. Und es war alles sehr beschwerlich, aber es gab Leute, die mich unterstützt haben. Und das war gut.
Darf ich mal nachhaken? Wie war der Schritt Du sagst, du warst im Heim für Behinderte, hast dort als Krankenpfleger gearbeitet.
Mhm.
Und dann kam die Sucht.
Mhm.
Schleichend wahrscheinlich.
Mhm.
Und wie ging es dann ins Obdachlosenheim? Wie war da der? Oder
ja.
Wie war das?
Also. Es war, ich wollte es irgendwie nicht wahrhaben. Ich habe nicht gedacht, dass das jetzt Wirklichkeit ist, dass ich jetzt da unten bin. Und mir war andererseits aber auch klar, ich bin beruflich völlig gescheitert. Und für meine Familie war klar, die Sucht ist nicht behandelt, ich gehe so nicht zurück. Meine Frau wollte das nicht, dass ich zurückkomme unter diesen Umständen nach diesem Rückfall. Und ich wollte es auch nicht. Und dann blieb nur der Weg irgendwo hin. Ja. Und der Tag, wo ich die Klinik verlassen musste, war dann der Tag, wo ich mit meinem Koffer im Obdachlosenheim stand. Und man kann sich das nicht vorstellen. Ich habe immer, also nicht auf Obdachlose herabgeguckt, aber ich kann diese Menschen verstehen. Hinter jedem diesen Menschen steht irgendein Leiden, irgendein Mangel, der fehlt, irgendein Mangel, der da ist. Dass Menschen in so eine Situation geraten. Und es geht so schnell, dass man selber in so eine Situation kommt. Weil man Fehler macht, weil man Sachen vielleicht nicht ernst genug nimmt. Vielleicht auch, weil man unehrlich zu sich selbst ist.
Wenn du an die Zeit zurückdenkst, was empfindest du dann dabei?
Also ich habe mich schlecht gefühlt.
Wie lange warst du dort im Obdachlosenheim?
Das war nur 2-3 Wochen etwa. Es war nicht lang.
Ja, es reicht auch, ne?
Ja.
Mehr Bettzimmer wahrscheinlich, oder?
Ich hatte ein Bett, da hat eigentlich ein Hund drauf geschlafen. Und ich habe dann den Hundeplatz gekriegt. Das war sehr übel irgendwie. Aber irgendwas hat mich dann da doch dazu gebracht, mich aufzugeben. Es gab dort Sozialarbeiter, die gesagt haben, es geht weiter. Ich habe das aber irgendwie nicht geglaubt, dass es weitergeht. Ich wusste auch nicht, wie es weitergeht. Ich wusste auch nicht, finde ich eine Wohnung? Wie schnell finde ich eine Wohnung? Wie entwickelt sich das alles? Gell? Und dann habe ich mich auf Wohnungssuche begeben. Und habe dann.
Also wir sind hier direkt, wir kommen nachher noch zum Thema Bienen.
Ja.
Wir sind hier in Sichtweite vom Bienenstock. Ich bin ganz ruhig.
Ja. Normal, mache es ja nichts, wenn du ruhig bleibst.
Du kannst ruhig weiter erzählen. Also,
ja,
es war meine Idee, dass wir möglichst dicht an den Bienenstock rangehen. Auf das Thema Bienen kommt später
ja, aber das, noch. Das Gute ist halt, wir sitzen hier zwischen Lebewesen und nicht irgendwo auf dem Mond.
So ist es. Erstens. Zweitens. Weiß ich nachher, dass ich da noch mit Uniform da reingehe und filme. Aber das machen wir alles später. Ja. Wir reden weiter. Obdachlosenheim.
Ja.
Sozialarbeiter.
Ja. Ja, also ich hatte einen Sozialarbeiter an der Hand. Der ist dann wirklich mit mir zum Amtsgericht gegangen. Wir haben einen Insolvenzantrag gestellt. Ich habe mir per Zeitung eine Wohnung gesucht. Habe eine gekriegt in der WG damals, ein Zimmer, habe mit null angefangen, habe mich neu eingerichtet mit gebrauchten Möbeln, habe davon heute noch welche, wo mich auch immer wieder an diese Zeit noch erinnern, weil das ist eine Zeit, die vergisst man nicht. Aber es ist damit nicht immer nur eine negative Zeit verbunden mit diesen Erinnerungsstücken. Es ist eine Zeit, die zu meinem Leben gehört. Es ist passiert. Ich habe mir das so nicht vorgestellt. Ich hätte nie gedacht von mir selber, dass ich mal in einem Obdachlosenheim wohnen werde. Egal für wie lange. Aber es ist passiert, ja. Und das Problem war natürlich die Sucht. Und Sucht ist eine Krankheit und das kann jeden treffen. Man hat es nicht in der Hand. Und gerade mit Alkohol, es ist gesellschaftsfähig zu trinken. Überall wird getrunken. Wenn es einem nicht gut geht, werden einem Tabletten verordnet von den Ärzten. Es wird alles sehr leichtsinnig behandelt und man geht aber nicht an die Ursache. Und das Leben lässt sich nicht lösen mit Alkohol und auch nicht mit Tabletten.
Du sprichst von, oder sprachst eben von Alkohol und Depressionen. Kam die Depression vor dem Alkohol oder kam der Alkohol und Depressionen oder sind das Dinge, die sich gemeinsam eingestellt haben oder wie kann man das verstehen?
Also ich denke, bei mir war es so, dass beides zusammengekommen ist. Also ich glaube, die Depression war erst da und dann kam die Alkoholproblematik mit dazu. Ich kann es aber nicht mehr genau sagen. Mhm. Aber es ist was oft miteinander einhergeht.
Und es ist ja schwierig. Man muss sich ja doch irgendwo motivieren, zu sagen, ich trinke jetzt nicht. Ja. Und dann ist ja die Depression im Prinzip kontraproduktiv. Die knallt dagegen und sagt, ach, jetzt mach doch nichts. Fang morgen an. Oder es hat überhaupt keinen Wert mehr. Guck mal, wo du liegst. Im Hundeplatz.
Ja.
Das sind ja Dinge, die liegen ja zentnerschwer auf einem.
Absolut. Also ich kann mich erinnern, ich war einmal unterwegs einkaufen und habe mir Bier gekauft und habe mich einfach auf einen Stein gesetzt. Der war an der Bahnschiene, an einem Bahngleis. Und habe dann überlegt, wenn ich mich jetzt auf dieses Gleis legen würde und ein Zug überfährt mich, ob ich dann viergeteilt bin oder wie das dann ist. Ja, also es ist einerseits der Wunsch da gewesen, nicht mehr zu trinken, andererseits dieses Verlangen, trinken zu müssen, weil ich sonst den Tag nicht überstehe. Und an Leistungsfähigkeit war sowieso nicht mehr zu denken. Also es ging dann auch nur noch mit ärztlicher Behandlung. Dann habe ich nochmal eine Therapie gemacht und habe die dann auch durchgezogen. Habe dann aber trotzdem noch weiter trinken müssen. Also es hat nicht aufgehört. Es war zwar dann nicht mehr so schlimm und nicht mehr so oft, aber es hat nicht aufgehört. Und das Einzige, was mir dann geholfen hat, waren die anonymen Alkoholiker. Weil dort nämlich genau die sitzen, die das gleiche Problem haben wie ich. Und die in ähnlichen Situationen waren wie ich. Weil wenn ich einem Psychologen erzähle, ich bin Alkoholiker, ich war im Obdachlosenheim, der kann sich darunter gar nichts vorstellen. Aber dort an diesem Tisch, in diesen AA-Meetings, dort sitzen die Leute, die genau wissen, was in so einem Alkoholikerkopf vor sich geht. Ich habe da mal einen Begriff gehört, da ging es um ein anderes Thema, aber der hat dann den Begriff Synapsenfasching genannt. Und genau das ist das, was in einem Alkoholikerkopf abgeht. Synapsenfasching.
Das bedeutet für die Nicht-Alkoholiker unter uns, was bedeutet das?
Das bedeutet, dass es 7 Gründe gibt zu trinken. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter. Ja, also, ja, es ist, bei einem Alkoholiker ist es so, dass die kleinste Angst, die kleinste Überforderung, der kleinste Anspruch, der an einen gestellt wird, dazu führen kann, dass man trinkt, weil man irgendwo ein Defizit hatte oder mit irgendwas nicht klarkommt.
Aber das bedeutet ja, wenn einer im Berufsleben steht und jetzt kommt eine Anforderung an ihn, du mach mal das und das bis um die und die Uhrzeit und bring's mir. Was läuft denn in so einem Kopf ab?
In einem Alkoholikerkopf? Ja. Ich weiß es nicht genau. Also in meinem Kopf würde wahrscheinlich ablaufen, dass ich das dann bis dahin mache und abliefer. Und dann aber abends dann mir die Kanne gib. Ja.
Als Belohnung.
Weil ich war ja so fleißig.
Ah, okay. Ne?
Und ja, oder halt, was ich dann auch schon gemacht habe, ist im Dienst dann getrunken. Mhm. Ja. Was natürlich gar nicht geht. Also ja.
Fiel dir das schwer, das vor anderen einzugestehen?
Also vor den anonymen Alkoholikern gar nicht.
Ja, das ist klar, das ist ja auch irgendwie wie eine Familie, oder? Ja, also im positiven Sinne ausgedrückt.
Ja.
Aber jetzt so, das kam ja auch dann irgendwo raus, auf der Station oder Familie und Freundeskreis.
Also in der Familie hatte ich da weniger Probleme und Freunden, da habe ich es nur bestimmten Freunden erzählt. Das wissen nicht alle.
Der Schritt für dich zu den anonymen Alkoholiker, war der einfach eine Folge oder war es ein Muss oder war es freiwillig?
Also ich habe meine Entgiftung gemacht und hatte meinen Laptop dabei. Und die Ärztin, die Behandelnde, die hat gesagt, sie haben ihr Laptop dabei, sie suchen sich eine Selbsthilfegruppe und das Ganze so schnell wie möglich. Und ich war mit meiner Frau einige Jahre vorher schon beim Blauen Kreuz. Und dann habe ich halt recherchiert im Internet und habe gesehen, es gibt eine AA-Gruppe in Bruchsal. Und dort bin ich hingegangen. Und ich kam dorthin und wurde dort so gut aufgenommen. Das war eine unbeschreibliche Befreiung, dahin zu kommen und überhaupt erst mal darüber zu reden und verstanden zu werden. Ja. Weil ich auch überhaupt nicht wusste, was mich da erwartet. Und das ist das Gute eben bei den anonymen Alkoholikern. Wir wissen immer, wenn wir in so ein Meeting gehen, warum wir dorthin kommen. Deswegen gehe ich auch jede Woche noch ins Meeting.
Erzählt man dann so gegenseitig von seiner Woche oder wie es war? Oder?
Also die anonymen Alkoholiker haben ein 12-Schritte-Programm. Und das ist ein Lebensprogramm. Und es geht im Endeffekt darum, ein Leben zu führen, was zufrieden und glücklich macht, ohne zu trinken. Trocken zu werden und trocken zu bleiben. Bei dem einen gelingt es schneller, beim anderen dauert es länger. Bei mir hat es ganz lang gedauert. Ich bin immer wieder rückfällig geworden. Aber es ist nie einer da gewesen von den Leuten, die mich da verurteilt haben. Und ja, man lernt langsam wieder Schritte im Leben zu gehen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, mit Schwierigkeiten fertig zu werden, Konflikte, denen man vorher mit dem Alkohol aus dem Weg gegangen ist oder die man versucht hat, mit dem Alkohol auszugleichen, diese Konflikte zu bewältigen, Familiensituationen wieder in Ordnung zu bringen. Das alles lernt man bei den anonymen Alkoholikern.
Das hört sich nach einer ganz, ganz langen Strecke an, oder?
Es ist ein langer Weg, ja. Es ist ein langer Weg. Man sagt so, die Jahre, die man in die Sucht reingerutscht ist und man süchtig gelebt hat, braucht man im Prinzip die doppelte Zeit, um wieder auf den Stand zu kommen, wo man vorher war. Also es ist ein langer Weg.
Nun haben wir ja ganz am Anfang kurz über Superfrauen gesprochen. Welche Rolle hat der Glauben da gespielt oder das Sein als Christ? Noch gar keiner oder Enttäuschung oder?
Also ich habe mich zwischendurch von Gott verlassen gefühlt und habe gedacht, Gott hat mich verlassen. Und habe auch gedacht, Gott lässt mich hängen. Und dann habe ich mich gefragt, warum muss ich Alkoholiker werden? Warum ich? Und heute höre ich in Meetings immer wieder, wo es heißt, wen Gott liebt, den lässt er Alkoholiker werden.
Ach, in dem Meeting sagt man das, okay.
Das sagt man dann in einem Meeting.
Die Interpretation bin ich jetzt gespannt. Ja.
Das ist eine Interpretation und die bezieht sich im Prinzip darauf, weil Alkoholismus eine Krankheit ist, deren Fortbestand ich selbst bestimmen kann. Also ich weiß, ich bin alkoholkrank. Es ist eine Krankheit, die unheilbar ist. Aber ich kann diese Krankheit zum Stillstand bringen, indem ich aufhöre zu trinken. Und dazu muss ich eben ein paar Schritte gehen, die ich bei AA lerne. Und natürlich auch mit Gottes Hilfe. Bei AA wird oft von der höheren Macht gesprochen. Für mich ist das Jesus Christus, für mich ist die höhere Macht Jesus Christus, der lebendige Gott, der in seinem Wort sagt, er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen und dem glimmenden Docht nicht auslöschen. Ja. Und das ist das, was mir auch immer wieder Kraft gibt.
Also wenn ich, oder siehst du dich als geknicktes Rohr oder glimmender Docht oder hast du dich so
manchmal
gefühlt?
Ja, manchmal.
Und wie ging die Phase, dass du das, wenn du das jetzt so sagst, das klingt total überzeugend, aber dann war doch die Phase, wo du eben gesagt hast, also jetzt Gott, wo bist du? Oder bestrafst du mich? War das ein langer Prozess hin zu dem, was du jetzt sagst?
Es war ein langer Prozess und es kommen auch heute manchmal noch Zweifel. Warum muss wieder irgendwas passieren? Warum lässt Gott bestimmte Sachen zu? Ja. Aber ich würde trotzdem meinen Glauben nie in Frage stellen. Ja. Ich habe für mich festgestellt, es kommt immer darauf an, mit welchen Gedanken beschäftige ich mich. Was lasse ich zu, was mein Kopf denkt. Und das kann ich beeinflussen. Ja. Und mein Leben hat sich ja dann radikal verändert, auch mit dem Hund und mit den Bienen da im Hintergrund. Das ist das, was entstanden ist nach dieser schweren Zeit und nach einer Zeit, wo ich gedacht habe, das Leben hat überhaupt keinen Sinn mehr. Ja. Es hat dann was Neues angefangen.
Und wie ging das? Wir sitzen ja bei den Bienen hier jetzt und der Hund liegt zu deinen Füßen und ist völlig friedlich. Fliegt schon wieder eine um mich rum? Wir sind ja live drin. Ne? Ja. Hattest du schon immer Interesse an der Imkerei oder ist es irgendwie, das könnte sein?
Also was mich als Kind fasziniert hat, war, wenn wir bei Wandertagen durch die Felder gelaufen sind und dort standen bunt angemalte Bienenkästen. Und ich wusste immer nicht genau, was das ist. Und mich haben immer diese Kästen interessiert. Und dann war mal ein Kräuter- und Pflanzenmarkt im Dorf. Und da war ein Imker und der hatte so einen Kasten dabei zum Angucken. Ja. Und hatte viel Infomaterial dabei und da habe ich mich da informiert und habe gedacht, und das möchte ich mal probieren. Das probiere ich jetzt mal. Und habe mich an den örtlichen Imkerverein gewendet und kam so zu meinem ersten Bienenvolk.
Was hat dich da interessiert?
Ja, einfach wie diese Bienen leben, was die machen. Mir war zwar klar, Bienen sammeln Honig, ja, Nektar, aber wie der Honig ins Glas kommt.
Wie der jetzt zum Edeka kommt.
Das war mir irgendwie nicht klar, ja. Und vor allen Dingen, jetzt im Nachhinein weiß ich ja, wie so ein Bienenvolk funktioniert. Für mich ist dieses Bienenvolk auch ein Ausdruck von der Schöpfung Gottes. Ja.
Zum Beispiel?
Was Gott,
warum?
Weil Gott so viele Dinge in Bienen reingelegt hat, die können Menschen nicht ergründen. Wir können zwar mit der Rakete zum Mond fliegen und sonst was, ja. Aber die Kommunikation alleine bei den Bienen, wie die funktioniert, wie die sich austauschen, um Trachtquellen ausfindig zu machen und so. Das sind Wunder. Das kann auch kein Zufall sein. Das kann nur ein Gott schaffen, der sich das ausgedacht hat. Da gibt es keinen großen Urknall, der das möglich macht. Jetzt ist es so, ja. Das sind so viele Kleinigkeiten, ja. Zum Beispiel, dass die Biene den Honig in einem Honigmagen sammelt, ja.
Was heißt das?
Das heißt,
also ich kenne die Biene nur von...
Also die Biene nimmt den Honig auf, über so einen Schlund nimmt die den Honig auf und speichert den im Honigmagen und dann zweigt sie für sich selbst noch was ab, damit, weil sie ernährt sich ja davon.
Muss ja auch was essen. Ja?
Genau. Und dann, wenn sie in den Bienenstock zurückfliegt, kotzt sie sozusagen den Honig wieder raus. Ja? Und der wird dann verteilt und durch die anderen Bienen und wird eingetragen in die Waben, in die Zellen. Und da wird dann erst Honig draus. Also die Biene an sich bringt eigentlich Nektar. Der Honig wird erst raus, dadurch, dass er von Biene zu Biene gereicht wird und dem Honig dadurch Wasser entzogen wird.
Und dann war das für dich so, ich gucke da jetzt gerade mal ein bisschen rüber, da ist gerade ein bisschen Thermik. Das hat uns nicht zu interessieren.
Nee.
Okay, also das war dann für dich irgendwo ein Hilfsmittel. Wieder, das hört sich jetzt ein bisschen blumig an, aber dass du wieder einen Sinn im Leben oder einen Stand im Leben hattest? Oder was hat das bewirkt, diese Beschäftigung mit der Imkerei? Du warst doch sicher, wurdest du sicher auch gestochen mal, oder? Du hast nicht gesagt, also ohne mich.
Ja, also Freunde. Mir war das klar, ich wäre als Imker gestochen. Ne? Aber was für mich auch klar war, ich muss ja mein Leben irgendwie leben. Mein Leben braucht einen Sinn und ich möchte Freude im Leben empfinden. Durch den Alkohol und die Tabletten ist ja sämtliche Freude weg gewesen, ausgeschaltet. Die Gefühlsebene gab es nicht mehr.
Dann warst du ein Roboter im Prinzip.
Ja, ich habe nur noch funktioniert oder bin wie so ein Junkie darum, ja, und habe nicht mehr funktioniert. Und das Schlimme war ja, die Familie hat das mitgekriegt. Die hat das beobachtet. Ich selber habe das gar nicht so wahrgenommen.
Also entweder hat man gesehen, der Papa funktioniert,
ja,
oder er
ja,
ist oder, platt.
Ja, genau. Und jetzt aber durch die Bienen und auch den Hund habe ich einen Zugang wieder zum Leben, zur Natur. Gehe mit den Jahreszeiten ganz bewusst. Es ist für mich immer ganz wichtig zu gucken, wie wird das Wetter. Also Wettervorhersagen sind für mich immer ganz wichtig.
Steht deswegen zu Hause bei dir auch die Wetterstation da?
Ja, Fernseher, genau.
Ich gesehen.
Das ist einfach, um zu wissen, wie wird das Wetter, weil jedes Witterungsverhältnis hat eine Auswirkung auf den Bienenstock und auf das Leben dort. Ja. Und auch wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, ich nehme die Natur ganz anders wahr, ja, und ich kriege den Kopf frei. Ich habe dadurch die Möglichkeit, meine Gedanken zu ordnen, mal loszulassen, den Synapsenfasching zu beenden sozusagen, ja, und einfach mit guten Gedanken und mit einem guten Gefühl wieder heimzukommen.
Was ist denn das jetzt für eine große hier? Das ist riesig.
Das ist eine Hornisse.
Ah, okay. Ich dachte schon, die Königin fliegt
raus. Nee.
Aber die bleibt drin, richtig?
Die bleibt drin, ja. Die Königin bleibt drin. Ja. Da sucht eine Hornisse, ob sie irgendwo was kriegt, weil jetzt Trachtende ist.
Ah. Dann sucht sie sich ein paar Leckerchen.
Ja, irgendwie sucht sie was.
Das hört sich ja sehr, wie soll man sagen, das ist ja, du bist ja quasi im Einklang der Jahreszeiten. Du lebst hier auf dem Dorf. Du hast die Natur um dich herum. Und es schaut so aus, als ob du den Schritt weg vom Alkohol geschafft hast. Spielt ja trotzdem noch im Kopf eine Rolle. Du sagtest ja, Synapsenfasching, der Karnevalsumzug wird immer noch laufen, hin und wieder, oder? Je nachdem, mit wem man konfrontiert wird, schätze ich mal, oder welche Gedanken kommen.
Die Gedanken sind immer wieder da. Die sind immer wieder da, ich muss immer wieder aufpassen. Aber ich habe mittlerweile Möglichkeiten, gegenzusteuern und vorher einzugreifen. Ich habe immer die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Trinke ich jetzt was oder trinke ich nichts? Nehme ich die Tablette oder nehme ich sie nicht? Ja. Und was für mich dabei aber eine ganz große Rolle spielt, ist einfach Gottvertrauen. Vertraue ich Gott, dass er mir hilft, ohne Alkohol und ohne die Tablette das Problem zu lösen, oder vertraue ich Gott nicht? Und ganz oft ist es mir passiert, dass ich eben Gott nicht vertraut habe. Und das ist für mich sozusagen so eine Situation. Ich habe einen Seelsorger noch, mit dem ich oft im Gespräch bin. Der hat das mal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, das wäre im Prinzip so, wie wenn ich Jesus ins Gesicht spucken würde. Ist ein bisschen krass ausgedrückt, aber das hat er auch nicht bös gemeint, aber so ist das, ja, weil es da um das Thema Glaube und Unglaube geht, ja, und um Vertrauen. Und das finde ich ist ganz schwierig, zu vertrauen, loszulassen, weil ich immer ein Mensch gewesen bin, der festgehalten hat, ja. Ich glaube, wir sind alle so, dass wir festhalten an irgendwelchen Dingen, dass wir uns mit Loslassen ganz schwer tun, egal was das ist. Also wenn ich in meinem Umfeld gucke, es sind überall Leute, die müssen irgendwas loslassen.
Und was muss ein Alkoholiker loslassen? Das ist ja, sagen wir mal, ein Begriff, der doch etwas dehnbar ist, sage ich jetzt. Was lasse ich los als Alkoholiker? Lasse ich den Wunsch los oder das Verlangen?
Er muss erst mal loslassen, alles selbst managen zu wollen. Und er muss loslassen, perfekt sein zu wollen. Also es geht da auch viel um Perfektionismus. Ich sehe heute viele Dinge ganz anders. Ich muss nicht mehr alles 1000%ig machen. Oder 100%ig, ja. Manchmal reichen auch 80%. Manchmal reichen auch bloß 20, ja. Und bei den Alkoholikern, sag mal, als wenn wir nichts getrunken haben, haben wir schon mal 51%.
51.
Und die anderen addieren sich dann, je nachdem, wie sich mein Tag gestaltet. Und wie sich dieser Tag gestaltet, das entscheidet dann immer noch ich.
Und durch das, dass du die, kann man sagen, das ist ein Hobby oder eine Lebensaufgabe mit den Bienen, und die strukturieren ja auch deinen Tag in gewisser Weise. Du musst hier raus, hierher.
Ja.
Wie lange dauert das, bis man hier die Tiere versorgt hat?
Also das sind jetzt 8 Völker. Wenn ich jetzt jedes Volk einmal durchgucke, bin ich so eine Stunde etwa beschäftigt.
8 Völker, was heißt das? Also für uns Nicht-Imker. Ein Volk sind wie viele?
Also in einem Bienenvolk sind im Sommer zwischen 40.000 und 80.000 Bienen.
1.000?
Ja.
80.000?
Ja, genau. Und im Winter reduziert sich das so auf 12.000.
Weil sie wegfliegen, sterben?
Die sterben dann. Also jetzt im September werden die letzten Winterbienen werden geboren. Und diese Winterbienen halten den Stock am Leben. Und das ist aber nur eine Mini-Zahl, diese 12.000, ja. Und die Sommerbienen haben eine Lebenszeit von 4 Wochen. Und die sterben dann, weil der Nektar ist jetzt praktisch weg, ne? Es gibt jetzt nicht mehr viel Tracht. Und die Winterbienen sind aber diejenigen, die den Stock am Laufen halten. Und die sterben dann im nächsten Jahr, dann am Anfang des Frühjahrs, sterben die dann ab. Die Königin geht dann wieder im Frühjahr in Brut, legt neue Eier, und da entstehen dann wieder neue Sommerbienen und so.
Wie lange lebt eine Königin?
Die kann 5 Jahre leben.
Ah ja. Und die anderen jeweils ein halbes Jahr, 4 Wochen?
Also eine normale Sammelbiene lebt 4 Wochen und die Winterbiene, die lebt halt dann ein halbes Jahr. Und dieser Kreislauf reguliert sich wirklich selber, ja, oder durch Gott, damit eben so ein Bienenvolk nicht kaputt geht. Man muss es dann, wenn ich den Honig ernte, muss ich natürlich entsprechend einfüttern, damit die versorgt sind über den Winter, weil sonst ist das Volk im Verhungern preisgegeben.
Würdest du sagen, das ist so für dich, sondern das nicht nur eine Lebensaufgabe, sondern auch ein Bild für dich, dass du jetzt versorgst, dass du Teil bist von einem Kreislauf, der dir vorher nicht zugänglich war, oder denkt man da gar nichts drüber nach, sondern ist es nur für dich jetzt ein Hobby?
Nee, es ist mehr wie ein Hobby. Es ist eine bewusste Entscheidung, am Leben teilzunehmen.
Und am Leben zu bleiben, oder?
Und am Leben zu bleiben. Am Leben zu bleiben und das Leben zu genießen. Sich zu freuen an dem, was ist jetzt. Ne? Jetzt sitzen wir hier und jetzt scheint hier die Sonne. Ja? Und das ist einfach schön. Und hinter uns summt's. Und es ist einfach schön.
Ich danke dir, Lars, für die ganz offene Antworten und das Erzählen deiner Geschichte. Sehr bewegend, muss ich schon sagen. Ich stelle meinen Gesprächspartnern immer am Schluss eine Frage, manchmal auch zwei. Was mich interessieren würde, wenn du so... Wenn du merkst, es kommt so die Depression dahergeschlichen um die Ecke oder winkt schon mal ums Eck, was machst du dann?
Meistens nehme ich dann erstmal einen Hund und gehe raus. Und während ich dann draußen bin, dann bete ich. Dann bete ich wirklich, dass Gott mich durchführt. Er lässt nicht alles an mir vorübergehen, aber er führt mich durch. Das ist auch was ich gelernt habe. Ich habe immer gedacht, Gott muss doch Bewahrung schenken vor allem Möglichen. Aber er schenkt zwar Bewahrung, ja, aber er lässt auch Dinge zu. Ja. Und ich weiß, nach einem Tief gibt es auch wieder ein Hoch. Ich komme aus so einer depressiven Phase wieder raus und das Leben geht weiter. Ja. Und der Hund, der motiviert mich auch irgendwie, weil der Lebensfreude ausstrahlt, ja, weil der einfach, ja, der Hund ist auch ein Stück Struktur, die mir halt gibt, nicht depressiv im Bett liegen zu bleiben, wenn wieder sowas kommt.
Und meine letzte Frage ist immer dasselbe. Du hast Stell dir vor, du hast die Freiheit, an einer großen Einfallstraße, hier, sagen wir mal, Karlsruhe, ein Riesenplakat aufzustellen. Da fahren täglich zehntausende Autos vorbei. Was würdest du auf das Plakat schreiben?
Ich würde drauf schreiben, lebe heute.
Ich danke dir, Lars. Vielen, vielen Dank für die Offenheit.
Ja, bitte.
Oh, die Gefahr besteht natürlich jetzt, so alles zu zerreden, und das will ich gar nicht machen. Was sich in so einer Phase befindet seines Lebens, der braucht jemand, wo er sein kann, wie es tatsächlich ist und wie er sich fühlt. Hoffentlich habt ihr so jemand. Wenn euch die Sendung gefallen hat, abonniert den Kanal, hinterlasst einen Daumen, auch einen Daumen für Lars, und bleibt oder werdet super Freunde. Bis zum nächsten Mal, ciao.